Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir schauen mal zusammen in den Bibeltext rein, um den es heute geht. Ich werde ihn einmal komplett lesen, der ist gar nicht so kurz. Der ist aus Johannes 3, von 1 bis 21. Und wenn ich Bibeltexte mitbringe, sind die meistens aus der Basisbibel. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm: Wie kann denn ein Mensch neu geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst ein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Nikodemus fragte Jesus noch einmal: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete: Du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir, aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von weltlichen Dingen spreche. Wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Ja, Jesus von Angesicht zu Angesicht mit Nikodemus, mit einem Gelehrten, mit einem Pharisäer. Und dieser Nikodemus, der kommt nachts zu Jesus. Er ist ein angesehener Lehrer, aber gleichzeitig auch suchend. Also erstmal Pharisäer, das waren Leute, die wollten auf das Kommen des Messias vorbereitet sein. Und sie haben die Königsherrschaft Gottes herbeigesehnt. Das heißt, sie hatten ein echt gutes Ziel. Der Weg dahin, der war vielleicht etwas aus unserer Perspektive fragwürdig. Denn der Weg dorthin war für sie die Gesetzestreue. Das war für sie naheliegend. Das war das, was sie eigentlich so als Angebot hatten aus der Heiligen Schrift, die sie so kannten. Die Pharisäer waren erst eine Laienbewegung und sind dann nach und nach mehr auch ordinierte Gesetzeslehrer geworden und waren dann schließlich auch nach dem Fall des zweiten Tempels, nachdem er zerstört wurde, entscheidend für die Neugestaltung des jüdischen Glaubens. Und so ist das noch heute, dass diese Messias-Vorstellung, diese Messias-Erwartung, die die Pharisäer damals schon hatten, auch heute noch Teil des jüdischen Glaubens ist. Und eines Nachts ging also Nikodemus zu Jesus. Das war quasi sein Job. Also die Verheißung, die da war, irgendwann kommt der Messias, die war ja da. An die haben sie geglaubt. Die war für die Pharisäer wichtig. Und wenn dann Menschen aufgetaucht sind, bei denen das passen könnte, dann war es ja schon auch irgendwie deren Aufgabe zu sagen, okay, wir gehen mal dahin, wir lernen diesen Menschen mal kennen, diese Person, und versuchen mal rauszufinden, hey, könnte das der Messias sein? Steckt da mehr dahinter? Als einfach nur, dass es irgendein Mensch ist, der Leute gefunden hat, die ihm nachfolgen. Und Nikodemus stellt eine Frage, aber eigentlich, indem er eine Aussage trifft. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Aber die eigentliche Frage war, wer bist du eigentlich? Wer bist du, Jesus? Er spricht Jesus mit Rabbi an oder mit Lehrer. Er erkennt an, dass Jesus irgendwie von Gott zu kommen scheint. Aber er versteht nicht, was das bedeutet. Er kann das, was er sieht, was er erlebt mit Jesus oder über Jesus, er kann es noch nicht einordnen. Ich glaube, dass heute viele Menschen an einem ähnlichen Punkt sind. Dass wir ahnen, da ist etwas, dass wir auch erleben, da passiert etwas. Aber wir ringen dann doch noch mit den Fragen des Glaubens. Wir ringen damit, was denn eigentlich die Bedeutung davon ist. Und Jesus antwortet ihm dann ziemlich unerwartet. Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Also erstmal eine ziemlich komische Antwort. Nur wer neu geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Das ist ja überhaupt nicht die Frage, die er gestellt hat. Eigentlich fragt er ja, wer bist du eigentlich? Was hat es mit dir auf sich? Woher kommst du? Was ist deine Autorität? Aber Jesus kennt die Pharisäer. Er kennt Nikodemus und er kennt ihre Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Er weiß, was die eigentliche Frage ist. Die eigentliche Frage ist, hey, mit diesem Reich Gottes, was hat es damit auf sich? Was hast du damit zu tun? Und er versteht das Anliegen von Nikodemus. Nikodemus sucht noch voller Zweifel bei Jesus und er sucht, ob Jesus der ist, auf den sie hoffen, mit dem das Reich Gottes anbricht. Und Nikodemus, der versteht das Ganze erstmal wörtlich. Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Das ist doch total abwegig. Also irgendwie spricht Jesus in Rätseln, und dann eine kurze Randnotiz. Also Jesus spricht hier zu einem geistlich hochgebildeten Menschen. Und trotzdem versteht er Jesus nicht, was er hier mit seinen komischen Andeutungen hier sagen will. Ich glaube, uns geht das oft auch so, dass wenn wir irgendwie mit diesem ganzen christlichen Zeug aufgewachsen sind, dass wir manchmal so reden, dass keiner uns versteht. Ich weiß nicht, warum Jesus das hier macht. Aber ich glaube, dass wir heute darauf achten sollten, wie wir sprechen. Das als Randnotiz. Also, Nikodemus versteht hier erstmal gar nichts. Und Jesus sagt, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes kommen. Jesus spricht von etwas ganz anderem als dieser biologischen, natürlichen Geburt. Er spricht von einer geistlichen Geburt und er spricht eigentlich auch von der Taufe, von dem Wasser. Die Taufe kann man verstehen als ein Symbol, in dem das Störende zwischen Gott und uns oder zwischen uns und Gott abgewaschen wird, wo das Störende weggenommen wird. Und die geistliche Geburt, da geht er ja noch weiter drauf ein und er sagt, was vom Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind, was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Und Kinder des Geistes, die orientieren sich an dem Geist. Die orientieren sich daran, was Gott wichtig ist. Sie orientieren sich an Gottes Anliegen. Es wird später nochmal um diese zwei Dinge gehen, Wasser und Geist. Da komme ich gleich nochmal zu. Jesus hat hier dann noch dieses oder hier wird noch dieses Beispiel gebracht von Jesus. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Also irgendwie, man kann das spüren, man kann das erleben, man kann es aber auch nicht kontrollieren. Es ist rätselhaft. Und die Frage an uns ist, lassen wir uns denn vom Geist erneuern? Lassen wir uns vom Geist steuern? Sind wir bereit für Veränderung? Bei Jesus kommt dann jetzt etwas, was zu dem Zeitpunkt dieser Geschichte noch in der Zukunft liegt. Etwas, was für Nikodemus ein gigantisches Rätsel sein muss, weil er es überhaupt nicht einordnen kann. Wir heute können es etwas einordnen. Wir sind gerade in der Passionszeit. Wir gehen auf Ostern zu. Und das, wovon Jesus jetzt spricht, das ist das, was an Ostern geschehen ist. Und trotzdem ist es irgendwie noch rätselhaft. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Hast du dich jemals gefragt, warum Jesus eigentlich sterben musste? Also es ist eine Frage, die mir immer wieder begegnet. Und ich glaube, viele von uns haben bisher genau eine Antwort darauf gehört. Als Fachwort würde man ja sagen Strafsubstitution. Schönes Wort, oder? Strafsubstitution. Das heißt, Jesus nimmt die Strafe für uns auf sich. Das war lange auch meine einzige Sicht darauf. Aber ich glaube, es steckt mehr als nur das eine da drin. Das ist ein Aspekt. Aber Jesus spricht auf der einen Seite von dem Wasser, aus dem wir neu geboren sein sollen. Das Wasser, was das Alte abwäscht. Und das ist im Prinzip das, was auch in dieser Stellvertretung drin steckt, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und Schuld auf sich nimmt. Aber er spricht auch noch etwas Zweites an, und zwar die Geburt aus dem Geist. Und ich habe den Eindruck, dass da noch mal etwas mehr drin steckt. Jesus erklärt das hier dem Nikodemus. Er erklärt ihm hier, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Liebe war der Grund dafür, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Nicht der Zorn Gottes, der dann durch das Opfer seines Sohnes gestillt werden soll. Die Menschen sollten an Jesus die Liebe Gottes sehen. Aber viele Menschen wollten diese Liebe nicht. Sie haben sich dafür entschieden, und ich glaube, auch wir entscheiden uns heute leider immer wieder dafür, dass Gewalt und Macht und auch Angst über Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stehen. Und die Folge ist, dass wir die Liebe in Person, dass wir Jesus nicht ertragen können, dass Menschen sich gegen ihn entscheiden und dass Menschen damals ihn letztlich haben hinrichten lassen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Er hat ihn in die Welt gesandt, um sie zu lieben und so die Welt zu retten. Aber die Welt hat sich dagegen entschieden. Sie hat die Liebe töten wollen. Und hier kommt dann die Wendung. Die Liebe bleibt nicht tot. Was, wenn das Kreuz eben nicht einfach nur eine Art kosmischer Schuldenbegleichung war? Auch, aber nicht nur, sondern Jesus in das schlimmste menschlichen Leidens hineingegangen ist, um zu sagen, selbst da bin ich bei dir. Selbst am schlimmsten, am tiefsten, am dunkelsten Punkt des Lebens bin ich bei euch. Und die Auferstehung? Die Auferstehung ist der Moment, in dem das Böse, in dem der Tod, in dem die Unterdrückung und auch die Angst ihre Macht verloren haben. Für uns bedeutet das, dass Erlösung nicht nur damit zu tun hat, was nach dem Tod passiert, sondern dass es darum geht, jetzt befreit zu werden. Frei von Angst, frei von Scham, frei dazu zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Beim Kreuz geht es nicht nur darum, was Jesus für uns getan hat. Es geht auch darum, wozu er uns einlädt. Er lädt uns ein, in eine neue Art zu leben, in eine neue Art zu lieben, in eine neue Art von Welt, in eine Welt, in der die Liebe siegt. Das Kreuz ist Gottes Selbsthingabe. Es ist nicht die Strafe oder nicht nur die Strafe, die Gott braucht, sondern es ist die Liebe, die sich selber hingibt. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Ich glaube, wer sich an der Liebe orientiert, für wen die Liebe Gottes der Maßstab ist, der kommt ans Licht. Der kommt zum Licht. Und ich finde, diese Begegnung von Nikodemus mit Jesus ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Nikodemus bleibt hier erst im Dunkeln. Er kommt in der Nacht zu Jesus. Aber später in Johannes 19, Vers 39 steht es. Da taucht er noch einmal kurz auf. Nach der Kreuzigung, nachdem Jesus gestorben ist, da ist er einer von zwei Männern, die Jesus zum Grab tragen, ihn ins Grab legen und ihn einbalsamieren. Da tritt er auf einmal als einer auf, der Jesus unglaublich nahe ist. In einer Situation, wo alle weggelaufen sind, ist er, der Pharisäer, der so nah an Jesus dran ist, der hier, ja bildlich gesprochen, ans Licht tritt. Ich vermute auch schon vorher, aber hier wird's in der Bibel nochmal erwähnt. Das Kreuz fordert uns heraus. Wollen wir in Angst leben oder wollen wir in Liebe leben? Und Erlösung beginnt nicht erst mit dem Tod. Das ist nicht erst etwas, was auf eine ferne Zukunft ausgerichtet ist, sondern es ist etwas, was heute, was hier und jetzt eine Rolle spielt. Sich befreien lassen von Angst. Sich befreien lassen von Scham. Und frei zu sein, zu lieben wie Jesus. Und das Kreuz ist damit nicht nur ein historisches Ereignis, sondern eine Einladung. Jesus geht in unser Leiden hinein, um zu sagen, hey, selbst in deinem Leiden, selbst da, wo es dir nicht gut geht, da, wo du Angst hast, auch da, wo du dich schämst, ich bin bei dir. Und die Auferstehung zeigt dann, dass die Liebe nicht tot bleibt, sondern dass die Liebe am Ende gewinnt. Und so stellt uns das Kreuz eine Frage. Wo stehst du? Bleibst du im Dunkeln oder trittst du ins Licht? Und ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, jetzt während der Lobpreiszeit, ja, so einen inneren Schritt zu machen. Ein Schritt ans Licht. Was ist es, was du gerne verborgen hältst? Ich möchte dich einladen, mit dem einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Und mein erster Gedanke war, wir machen das so ganz klassisch, wir schreiben auf Zettel auf, was uns so belastet oder was so die Dinge sind, wir kleben die hier vorne hin. Aber ich glaube, die sensiblere Art ist, ihr dürft hier nach vorne kommen. Und hier vorne, ich habe ein Kreuz gebaut. Hier vorne sind einige Teelichter. Wenn die nicht reichen, sind auch noch ein paar mehr da. Und ihr könnt diese Teelichter anzünden. Und so bildlich ans Licht kommen. Ihr könnt so bildlich Dinge bei Jesus abgeben, die ihr so mit euch schleppt, die euch belasten, die verhindern, frei zu sein. Und ihr könnt das als einen ersten Schritt sehen. Ich glaube, das ist nur ein erster Schritt. Ich glaube, es ist gut, mit diesem Schritt zu Jesus zu gehen, um ja Bedrückendes, um Erdrückendes loszuwerden. Aber ich glaube, es hilft auch, wenn ihr damit auch zu Menschen geht. Wenn ihr das, was bei euch irgendwie im Dunkeln liegt, auch mit jemandem teilt, dem ihr vertraut. Das kann jemand aus der Gemeinde sein, das kann jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis sein oder das kann auch jemand Anonymes sein für euch. Aber es ist befreiend. Es ist befreiend, die Dinge loszulassen, die einen gefangen halten. Es ist oft schmerzhaft, vor allem im ersten Moment. Aber lasst euch die Freiheit schenken, die ja auch tatsächlich aus der Beichte kommt. Aus dieser Begegnung, aus diesem ans Licht bringen von Verborgenem. Jesus lädt Nikodemus dazu ein, ans Licht zu gehen. Und auch du bist eingeladen. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.